Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Und es ist ein Tag, der historisch bezeichnet werden darf, Wahlen in England. Heute wirklich Sondersendung, deswegen, die Wahlen sind rum. Benita, ganz kurz nochmal, warum musste es denn in England Wahlen geben?
Weil einfach die Legislaturperiode sich dem Ende zuneigte. Spätestens im November hätte es Wahlen geben müssen.
Okay, und jetzt haben Sie gesagt, heute machen wir das, beziehungsweise gestern 23 Uhr Wahllokale zu. Landslide-artiger Sieg der Labour war vorausgesagt, ist auch so eingetreten. Wie können wir das, wo wir alle jetzt emotional aufgewühlt sind, irgendwie einordnen? Denn zur Stunde gerade fährt vor Downing Street schon der Umzugswagen tatsächlich im Bild. Von der BBC haben wir vorher gesehen, fährt vor, weil der Rishi muss ausziehen.
Rishi muss ausziehen.
Wo zieht er denn hin?
Das ist wahrscheinlich ein kleines Häuschen, was seiner Frau gehört oder so. Mm. Rishi muss ausziehen und zwar sofort, weil das haben wir ja letztes Mal, habt ihr glaube ich schon gefragt, wie lange dauert es denn dann, bis die neue Regierung steht? Also das dauert ganz kurz, nämlich das wird heute schon sein. Mhm. Jetzt Rishi Sunak, alle warten eben vor Downing Street gerade eben, dass er rausgeht, also und dann mit dem Auto zu König Charles fährt in den Buckingham Palace und dann King Charles bittet, dass er eben dismissed wird als Prime Minister, weil er verloren hat. Und dann wird Charles natürlich sagen, ja, darfst gehen. Und dann fährt er weg und dann kommt sofort Keir Starmer, der jetzt der neue Premierminister ist, der Labour-Partei vorsitzt, wird dann sofort beim König vortreten und sagen, darf ich jetzt bitte Premierminister sein? Dann wird er sagen, ja, darfst du sein. Und dann fährt er gleich nach Downing Street
und dann geht's
zieht
los.
Sozusagen ein mit Frau und Kindern.
Und sitzt er beim König im Wartezimmer, also während der Rishi drin
ist? Ja, das ist, glaube ich, schon so choreografiert. Der Rishi fährt rein, erst wenn er rausfährt, fährt dann
Dann kommt der Keir.
Also
er wartet im Auto.
Er wartet im Auto. Ja, okay. Er fährt so ein paar Mal im Block.
Ja, aber genau.
Und wenn man die Bilder anschaut, das ist alles wirklich höchst diszipliniert, höchst freundlich auf eine Art, sympathisch. Benita, du hast erzählt, in jedem Wahlkreis wird einzeln noch aufgezählt. Die Kandidaten stehen dann auf einer Bühne, geschmückt mit so einer Rosette, wie man es vom Pferdesport her kennt, und werden dann namentlich erwähnt, wie viele Stimmen sie haben.
Ja, es gibt.
Das ist ja ein urlanger Prozess, oder findet das parallel statt?
Ja, schon parallel. Also die wirkliche.
Im Wahlkreis eben.
Mhm. Ja, also wirkliche Wahl-Nerds und so sind die ganze Nacht wach gewesen, weil die Wahllokale schließen um 10 englischer Zeit, also 11 unserer Zeit. Und dann wird überall händisch ausgezählt und es gibt 650 Wahlkreise in Großbritannien. Wow. Und die werden eben alle, da sind dann meist eine Turnhalle oder so und dann sind Tische und da wird schon ausgezählt. Und wenn dann verkündet wird, stehen, wie du sagst, alle auf der Bühne, jeder mit der Rosette seiner Partei. Und ein bestellter Vorleser, der sozusagen vereidigt ist, der liest genau vor, der so und so hat 8735 Stimmen und dann klatschen alle höflich und so weiter. Und wer halt die meisten Stimmen hat, gewinnt, das haben wir ja schon oft besprochen, First Past the Post System. Und zum Beispiel ein Wahlkreis Poole, der schon jetzt lange Zeit von den Konservativen war, hat Labour gewonnen. Das war jetzt einer der letzten Wahlkreise, die gesagt haben, wer gewonnen hat. Der hat nämlich nur 18 Stimmen mehr, der Labour-Mensch, als der Konservative.
Ja. Und damit ist er aber trotzdem weiter.
Und damit ist der Labour-Mensch weiter und alle anderen verfallen natürlich, alle anderen Stimmen in dem Wahlkreis und der hat nur 18 Stimmen mehr als die Konservativen. Also das.
Und es geht eben wirklich, also da wird eben auch keine Prozentzahl vorgelesen, sondern eben tatsächlich die Zahl der Stimmen. Also du stehst auf der Bühne und jemand sagt, der hat 3725 Stimmen, der andere hat 3443 und dann ist für jeden klar, wer gewonnen hat. Ja.
Alles
andere verfällt. Und das ist
keine Mehrheiten nicht.
Das ist nämlich jetzt sehr interessant. Darüber müssen wir jetzt ein bisschen sprechen.
Ja, bitte.
Weil unsere Hörer, die wissen ja noch gar nicht, wie es überhaupt ausgegangen ist.
Jetzt also, machen
ja, eben. Das jetzt mal einen Schritt zurück.
Ja, also 650 Sitze gibt's. Und Labour hat 411 gewonnen. Konservativen 122, das ist ihr schlechtestes Ergebnis seit überhaupt Menschengedenken.
Seit Heinrich dem Löwen.
So ungefähr.
Ah nee, der war ja gar nicht.
Die Grünen haben 4, das ist also unglaublich in England, weil die hatten bis jetzt immer nur einen. Jetzt haben
sie
4.
Sie haben 4 Wahlkreise gewonnen.
4 Wahlkreise gewonnen, ne? Und die Referendum-Firma, Referendum-Partei von Nigel Farage hat auch 4 Sitze 0, die gab es ja vorher gar keinen gehabt. Und Nigel Farage hat jetzt in seinem achten Anlauf hat er endlich mal einen Sitz im Parlament gewonnen.
Er plus drei andere.
Ja, drei andere, eine von denen war sogar der stellvertretende Parteivorsitzende der Tories bis vor kurzem, bis er zu Reform gewechselt hat.
Ja.
Die haben also auch vier Sitze. Die schottische Nationalpartei ist total eingebrochen, hat nur noch 10, die hatten vorher 48 Sitze oder so. Und dann die Iren haben 10 Sitze und so weiter. Ja? Also man sieht, Labour hat eine riesige, riesige Mehrheit. Was aber ein ganz großer, fantastischer Gewinn ist, meiner Meinung nach, sind die Liberaldemokraten. Die haben 71 Sitze. Die haben 62 Sitze oder so dazu gewonnen.
Mhm.
Und die Liberaldemokraten sind so ein bisschen, also, die sind gar nicht wie die FDP hier eigentlich, aber es sind Liberaldemokraten, haben einen fantastischen Vorsitzenden, Ed Davey, der mit großem persönlichen Einsatz diesen Wahlkampf geführt hat. Ein sehr wirklich interessanter und sympathischer Mensch. Und deren Wahlprogramm, haben wir letztes Mal auch besprochen, fand ich natürlich am besten. Die haben sich zum Beispiel ganz deutlich auch für Europa ausgesprochen. Und ihr größtes Thema ist eigentlich Social und Healthcare, also weil das in England eben ein bisschen nicht so gut ist zum Teil. Und da sind sie sehr stark, aber sie haben sich auch klar für Europa ausgesprochen und haben 71 Sitze gewonnen, was wirklich fantastisch ist.
Also die waren die einzigen eigentlich, die den Elefanten im Raum.
Die haben den Elefanten und die Grünen auch. Aber weil ich meine, die mit ihren vier Wahlkreisen, ja. Also können wir uns eigentlich darüber freuen. Aber jetzt schauen wir doch mal hinter die Zahlen.
Unbedingt. Oder? Diese Zahlen stehen auch ungefähr schon ziemlich so.
Die stehen fest.
Also das sind schon die vorläufige amtliche MD.
Ja, ich glaube, da fehlen jetzt noch drei Sitze oder so bei dem, was ich jetzt vorgelesen habe.
Und da müssen wir nachher nochmal, dass wir es nicht vergessen, weil das wurde dann auch gezeigt, eben wie dann das Parlament aufgeteilt ist, wer dann wie wo sitzt, weil ja jetzt sehr, sehr viele Labour sitzen.
Ja, da haben wir schon einen entsprechenden Kuchen gebacken, den wir dann entsprechend aufschneiden werden.
Kuchen.
Oder leider können es unsere Hörer nicht sehen und auch nicht essen.
Den essen wir dann nachher. Ja, genau. Also jedenfalls, also Labour hat einen riesen Vorsprung. Ja. Aber wenn man sich, ich weiß jetzt gar nicht, wie insgesamt die Wahlbeteiligung war, das habe ich noch gar nicht gesehen.
Ist die tendenziell in England eher hoch oder niedrig?
Naja, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie diesmal nicht so hoch war.
Nee.
Also, weil ich glaube, viele Leute einfach sagen, also die Tories kann ich jetzt nicht mehr wählen, aber dann wähle ich gar nicht, weil Labour kann ich nie wählen, weil sonst sterbe ich.
Mhm.
Und Reform möchte ich auch nicht wählen, dann wähle ich halt gar nicht.
Mhm.
Ja. Und Labour hat riesige Sitzmenge gewonnen, aber sie haben nur 35% der ganzen Stimmen, also das Popular Vote. Sie haben nur 35%, nur 2% mehr als letztes Mal. Das ist eigentlich ganz schön schlecht, wenn man sich das vorstellt.
Das ist interessant, ja. Also das heißt tatsächlich, der Verlust von den Tories ist eigentlich da schwerwiegender.
Der ist viel schwerwiegender. Und die haben nämlich zum Beispiel jetzt, Labour hat, hier steht, einer hat geschrieben 34% der Stimmen und hat aber 65% der Sitze. Ja. Und Reform hat 14,3% der Stimmen gekriegt und haben 4 Sitze. Die Konservativen haben sehr viel an Reform verloren natürlich, weil manche Leute anscheinend es immer noch nicht kapiert haben, dass Nigel Farage und seine hasserfüllten Post-Truthing-Tiraden nicht, das Grüne vom Ei oder das Gelbe vom Ei sind. Reform hat viel von den Konservativen weggenommen und dadurch hat Labour so viel gewonnen, weil natürlich dann sich in diesem First-Past-the-Post-System teilen sich halt dann die Stimmen und Labour hat plötzlich die meisten Stimmen. Es ist jetzt nicht unbedingt alle so, wow, geil, wir wollen Labour haben, sondern es ist einfach die Reformpartei hat den Konservativen extrem geschadet und die Lib Dems, die Liberaldemokraten, auch in den Wahlkreisen, wo eben die Leute zum Beispiel sagen, wir möchten aber wieder nach Europa. Und Keir Starmer hat am Vorabend der Wahl wirklich extrem frustrierend für viele Labour-Wähler auch nochmal ganz deutlich gesagt, in my lifetime werden wir nicht der EU mehr beitreten. Auch Single Market und Customs Union schließe ich alles aus. Hat er wirklich am Tag vor der Wahl, wo man
was
sich...
Was hat er da dagegen?
Naja, man fragte sich, es war also sehr frustrierend, auch auf Twitter und so waren viele Reaktionen von, was soll das, warum ohne Not jetzt da nochmal so komische absolute Statements herzugeben. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber vielleicht war das, musste er das sagen, damit die Sun am nächsten Tag ein großes Titelbild hatte, wo drauf stand, wir brauchen einen neuen Coach oder Trainer sozusagen. Wir meinen aber nicht Fußball. Das ist eben, ist nicht wichtig, ja, immer noch.
Und das bildet ja, also tatsächlich das Wahlergebnis eben dann nicht ganz die Stimmung im Land ab, wenn du sagst, da gehen so viele Stimmen eben zum Beispiel von UKIP oder Reformers, gehen praktisch nicht ins Parlament ein, aber gefühlt haben sie einen höheren Prozentsatz.
Ja, also, sie haben 14,3% der Stimmen
gekriegt. Okay, aber das wird trotzdem von allen akzeptiert, weil das Wahlsystem so ist. Und jetzt ziehen die dann alle ins neue Parlament ein. Gibt es da noch Sommerpause? Oder
vielleicht noch gleich? Ganz kurz noch eine Einordnung. Also, weil natürlich ist 35% für Labour gemessen an der Zahl der Sitze, also 65% der Sitze. Natürlich klingt es wenig, aber 35% wäre das bei der Bundestagswahl eine Partei, die 35% kriegt. Wir erinnern uns, die Jüngeren unter uns werden sich noch erinnern, bei der letzten Bundestagswahl war die Partei mit dem höchsten Prozentwert, war die SPD mit um die 24. Ja. Also das muss man schon aussehen. Also 35% ist grundsätzlich ja mal eine hohe und wäre auch bei unserem Wahlsystem definitiv eine Regierungspartei.
Ja, das schon.
Insofern, natürlich ist es einfach durch diesem Wahlrecht geschuldet, aber man kann schon sagen, 35% ist grundsätzlich mal ein gutes Ergebnis, auch wenn es nicht viel anders war als
nur 2% mehr als letztes Mal. Das ist interessant finde ich auch, Keir Starmer selber hat in seinem Londoner Wahlkreis, der hat natürlich seinen Wahlkreis gewonnen, aber er hat Stimmen verloren. Er hat letztes Mal viel mehr Stimmen selber gekriegt. Also ich glaube, dass bei London, dass die Leute in seinem Wahlkreis, ihm zum Beispiel diese EU-Statements übel genommen haben und andere Statements, die ich nicht wichtig finde, aber meine Tochter zum Beispiel gerade auch nochmal was, hat zu mir gesagt, wie unmögliche Statements, die Keir Starmer noch gemacht hat. Und ich so, ja, mit der EU. Sie so, nein, die Trans-Rights. Also, und ich so, die Trans-Rights, wen interessiert das? Aber das interessiert die Jungen eben sehr, weil er hat irgendwie nochmal gesagt, also er findet schon, eine Frau ist eine Frau.
Aha.
Und da hat er also viele damit anscheinend auch verkrault. Das sind für Leute wie meine Tochter, die eben Mitte 20 ist, Anfang 20, sind das eben so Tory-Talking Points. Also man sagt einfach das, was die Tories sagen würden. Oder Reform sagen wird, um keine Wähler zu vergraulen. Ja.
Und jetzt natürlich noch die ganz wichtige Frage, bevor wir dann zum nächsten Punkt kommen. Hat Rishi Sunak seinen Wahlkreis gewonnen?
Er hat seinen Wahlkreis gewonnen, tatsächlich.
Dann doch.
Aber unsere Freundin Liz Truss hat ihren Wahlkreis verloren, ziemlich knapp zwar auch. Sie hat ihren Wahlkreis verloren. Wir erinnern uns, sie war kurz Premierministerin, 47 Tage lang hat das Land echt fast in den Ruin getrieben mit ihrem Fiscal Event. Und seitdem tourt sie durch die Welt und hat ein Buch geschrieben und also 10 Jahre, um den Westen zu retten mit ihren Rezepten und so weiter und ist unterwegs und sagt sagt alle möglichen dummen Sachen. Jedenfalls stand sie auf der Bühne natürlich wie alle anderen und hat verloren. Und normalerweise ist es so, und gegen einen Labour hat diesen Sitz gewonnen. Und normalerweise erst der Gewinner sagt halt so ein paar Worte, vielen Dank und ich freue mich und ich bin schon total begeistert und so. Und der Verlierer sagt natürlich auch noch ein paar Worte, sagt, ich bin traurig und ich war stolz, dass ich hier dienen durfte und jetzt ist es leider vorbei. Und vielen Dank auch an mein Team, die sind ja nicht alleine, die haben, aber Liz Truss konnte nicht mal das, die ist einfach gegangen.
Ah, nee.
Die ist dann einfach von der Bühne abgetreten.
Schlechte Verliererin.
Ja, mit schlechten Manieren. Ich glaube,
das ist ja eigentlich auch gerade in UK, dieser Sportsgeist, kennt man ja auch im Sport und sowas, dass man natürlich auch, wenn man verliert, ordentlich verliert.
Ja,
Also das spricht schon Bände.
Spricht schon Bände. Und Jacob Rees-Mogg, über den wir auch manchmal hatten, der eben so aussieht wie eine viktorianische Großvateruhr, sagt immer einer, wie so eine Standuhr, der auch ein großer Brexiteer war und natürlich steinreich ist, sein ganzes Geld vor dem Brexit nach Irland ausgelagert hat, seine ganzen Operations und so. Der hat tatsächlich seinen Sitz auch verloren in einem extrem konservativen Wahlkreis. Und zwar hat er ihn deutlich verloren an einen Labour-Menschen. Und in dem Wahlkreis war aber auch zur Wahl ein Kandidat der Real Monster Raving Loony Party.
Fantastisch.
Von der ich ja schon mal erzählte.
Ja, erzähl nochmal kurz, was machen die?
Ja, die gibt es schon lange und die waren, glaube ich, die eben sagten, ja, man muss eben so hovern und levitaten, um die Welt zu retten, müssen alle so meditieren und Yoga machen und dann so und so. Und der, die gibt's noch. Und die hatten einen Kandidaten, der stand da eben auch auf der Bühne mit so einer Art orangen Badekappe an und so einer komischen Brille, die die Augen so, weißt du, so eine Faschingsbrille, wo die Augen so ganz klein werden hinter so dicken Gläsern. Mhm. Und der stand direkt neben Jacob Rees-Mogg in seinem Zweireiher und so und dann halt noch die anderen. Und dann wurden die Zahlen verlesen und dann eben hier so und so von der Real Monster Raving Loony Party 275 Stimmen oder so. Und dann drehen sich alle höflich um und auch und klatschen. Diese, weißt du, so
das ist doch.
Das ist einfach.
Da verlieben wir das Königreich.
Das ist toll. Das ist toll.
Und wie geht's unserem Freund Count Binface?
Count Binface war sehr stolz auf sein Ergebnis mit 300 irgendwas 60 Stimmen.
Nicht sitzen, Stimmen.
Stimmen. Es ist das erste Mal, dass er angetreten ist bei einer Parlamentswahl.
Ja, letztes Mal warten wir noch, das war ja die Kommunalwahl.
Ja.
Da war er, hatte er 22.000
ja,
oder so.
Ja, bei der Bürgermeisterwahl.
Bürgermeisterwahl.
Ah, ist jetzt runtergegangen.
Und, ist ein bisschen runtergegangen.
Aber jetzt nochmal zum Verständnis, Rishi Sunak, wie du sagst, Wahlkreis gewonnen, ist gleich dann, geht ins Parlament
auch. Ja, ich weiß, wenn ich er wäre, würde ich da, glaube ich, keine Lust drauf haben. Aber wenn er jetzt sagt, ich mach's nicht, dann muss in dem Wahlkreis nochmal nachgewählt werden. Dann muss er
nachgewählt oder kann er da den nächsten
bestimmen? Ich glaube nicht, da muss ein neuer, das ist dann
das
wieder
eine Wahl. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, oder? Das war ja, wenn ein Abgeordneter das Parlament verlassen hat, aus irgendwelchen Gründen, die nicht Wahl heißen, dann musste er nachgewählt werden.
Da müssen die neuen Kandidaten ausstellen, dann gibt es ja nochmal einen Wahlkampf in dem Kreis.
Also da rückt nicht einfach irgendjemand nach. Das war ja nur beim Prime Minister so.
Ja, genau, nur da.
Der ist ja da ständig nachgerückt. Ja. Die waren ja alle jetzt die letzten, weiß nicht wie viel, waren ja nicht gewählt.
Ja, also Boris war
gewählt.
Noch gewählt.
Boris war gewählt.
Also Liz und Sunak waren nicht gewählt. Also das ist schon, das ist interessant, weil das Land so ein bisschen, würde ich sagen, ohne du hast recht, 35% ist viel und es ist ein eindeutiger Regierungsauftrag, aber es ist jetzt nicht mit Riesenenthusiasmus für Labour gestimmt worden, sondern es ist eigentlich sehr viel gegen diese desaströsen Konservativen gestimmt worden. Und jetzt ist natürlich interessant, jetzt kann man sich ja vorstellen, bei den Konservativen wird jetzt ein Riesenrichtungsstreit ausbrechen. Mhm. Und was wir hier übrigens besprechen, ist natürlich alles Folgen vom Brexit auch. Also diese, dass die Tories jetzt so dastehen, dass Reform aus unerfindlichen Gründen so viel Stimmen hat. Und dass Labour auch eben total vermieden hat, das erst überhaupt zu erwähnen und jetzt dann in Sekunde noch so ein paar Anti-EU-Statements rausgehauen hat. Also du siehst, das Thema ist heiß. Mhm. Und die Tories jetzt, aus der Sicht der Tories, die sind completely decimated, da ist wirklich wenig übrig. Die können jetzt zwei Sachen machen. Sie können jetzt sagen, wir werden uns noch mehr radikalisieren, weil nämlich viele Tories, die ihren Sitz verloren haben, wie zum Beispiel der Schatzkanzler Jeremy Hunt, der ursprünglich eigentlich auch zum Beispiel ein Remainer war und als so relativ, sagen wir mal, so noch so ein gemäßigter Tory galt und gilt, der hat seinen Sitz verloren. Es ist das erste Mal, dass ein Schatzkanzler direkt nachdem er Schatzkanzler war, seinen Sitz verliert.
Der ist auch vorher ausgezogen aus der Nummer 11.
Genau, der wohnt in Downing Street Nummer 11 mit seiner Familie.
Und in Ford Transit gestiegen und rausgefahren.
Das hat man schon gesehen.
Auch, und haben wir vorher angeschaut, ja.
Frau mit seiner Frau und seinen drei Kindern.
Genau.
Und auch und? ohne irgendwie, du sagst, wo ist die Security? Ja, der ist ja jetzt ein Privatmann, der hat keine Security mehr.
Nicht mehr. Tor auf, raus, Privatleben. Ja. Ist sich eingereiht hinter so einem Londoner Bus, ist er rausgefahren.
Ja.
Jetzt,
das war's. Jetzt, keine Eskorte mehr.
Keine Eskorte, nichts. Aber was ist mit ihm, sagtest du?
Er also er hat zum Beispiel seinen Sitz verloren. Und die Tories, viele Tories haben eben ihren Sitz verloren, die so ein bisschen gemäßigt waren. Und manche wirklich grässliche Tories, wie zum Beispiel Suella Braverman, wir erinnern uns, Cammy Badenoch, das sind wirklich sehr, sehr, also ultra... Ich finde immer rechts und links ist gar nicht mehr das richtige, die richtige Bezeichnung. Also das sind einfach Post-Truthers und Extremisten. Ja, die haben ihre Sitze behalten und das könnte ja für die Tories bedeuten, dass sie sagen, okay, die haben das behalten, wir müssen jetzt also richtig da nochmal uns weiter nach rechts oder nach irgendwo hin bewegen. Und ich glaube ja sowieso, dass Nigel Farage, der hat jetzt ja, er sitzt endlich selbst im Parlament, hat noch drei Fritzen dabei, dass der sagen wird, großzügig anbieten wird, wenn ihr möchtet, werde ich euer neuer konservativer Leader und meine, wir werden halt unsere Firma auflösen und konservative.
Ach so, er würde überlaufen.
Kann ja überlaufen.
Genau.
Also wenn die Partei dich aufnimmt, kannst du überlaufen. Ja.
Also die Tories regieren nicht mehr, die Labour regiert jetzt alleine. Da braucht es gar keine Koalition natürlich. Und
Aber wenn zum Beispiel, wenn das passiert, dass die Reform-Leute zu den Konservativen gehen und Nigel Farage der Anführer wird, nicht der Führer, aber vielleicht, wenn du dir überlegst, wie viele Stimmen Reform ja jetzt gekriegt hat, 14,6% der Stimmen, dann würden ja als Konservative sagen, ah, das sind ja dann automatisch unsere Stimmen. Ja. Und als, dann haben wir ja wieder richtig, dann sind wir wieder auf dem richtigen Weg.
Das wie ist denn überhaupt eigentlich jetzt die Tories prozentual?
Ich glaube, die sind bei 22% oder sowas waren die jetzt. Okay. Also. Habe ich mir natürlich auch irgendwo aufgeschrieben, aber...
Aber Tatsache ist, dass jetzt erstmal Labour einen Riesenberg Arbeit vor sich hat. Gibt es da dann irgendwie schon eine Struktur, was so als allererstes gemacht wird, so wie man jetzt denkt, dass das kann man schon morgen ändern?
Ich glaube, die sind jetzt, kommen da jetzt erstmal hin und haben echt viel zu tun. Also das gibt jetzt, wird jetzt die erste Schatzkanzlerin geben, Rachel Reeves, die zieht eine Nummer 11 ein, das wird die erste Frau.
Das ist schon bestimmt. Das hat
ja, die hat, war jetzt immer Schatten-Schatzkanzlerin. Ah, ja. Das ist, dass die das wird, ist sehr klar. Bei den anderen weiß man natürlich noch nicht ganz genau. Viele Schattenminister kriegen dann auch das Portfolio dann, wenn die Wahl gewonnen wird. Und zu tun gibt es wahnsinnig viel. Ob Keir Starmer mit seiner wahnsinnigen, wir nähern uns auf keinen Fall der EU an, Art irgendwas wirklich tun kann, weil es gibt halt kein Geld mehr. Geld ist aus. Und aber die Stimmung ist halt, glaube ich, gut. Die Stimmung ist gut.
Also jetzt muss man doch eigentlich auch das Momentum nutzen.
Würde ich mal sagen, ja. Und was er als erstes machen will, ich meine, ich glaube, es geht viel um natürlich auch um die wahnsinnige Armut, die herrscht, ja. Solche Dinge. Muss man anpacken. Dann haben sie zum Beispiel gesagt, sie möchten einen Sovereign Fund, also Energy GB, also wie die Norweger oder so haben, also sozusagen nationalen Energieprovider, also wie so eine Utility, die eben national ist, dem Staat gehört, eigentlich ein staatliches Energieunternehmen, ja, würden sie gerne einrichten, so solche paar Dinge. Aber außenpolitisch zum Beispiel, ja, du kommst da jetzt an, in Amerika ist die Hölle los, die Franzosen machen weiß der Geier was, in Deutschland ist irgendwie niemand zu Hause, also und Putin etc., Xi Jinping, also es ist wahnsinnig viel los international und du kommst da und es war interessant, ein früherer Geheimdienstchef, der tingelte durchs Fernsehen beziehungsweise hatte ein Interview in ITV und sagte, der arbeitet nicht mehr, seit er in Rente ist sozusagen, fährt dann natürlich rum und trifft über Leute und sagt, es ist einfach erschütternd als Brite. Es interessiert kein Schwein mehr, was wir zu sagen haben. Wir haben uns durch den Brexit in die totale Unwichtigkeit katapultiert. Wir haben einfach keine Stimme mehr. Er sagt, Anfang des letzten Jahrhunderts waren wir noch ein Empire und bis vor kurzem hatten wir eine große Stimme, ne? Und es interessiert niemand mehr.
Nee,
und das ist nämlich...
ist natürlich vielleicht jetzt auch ein Vorteil, weil die dann erstmal die internen Baustellen angreifen können und sich gar nicht mit dem anderen beschäftigen müssen. Aber trotzdem ist es natürlich, das ist ja auch der Grund für den Abstieg.
Ja, ja, ja.
Weswegen wir hier ja auch sitzen.
Ja, ganz genau. Ganz genau.
Dieses Märchen eben, dass man den Brexit nur hätte wirklich sauberer und klarer noch machen müssen und noch extremer, dann wäre es schon alles gut gegangen. Das ist schon interessant, dass das doch noch so viele Leute glauben.
Ja, vor allem diese Reformsitze sind auch alle natürlich in den ärmsten Gegenden gewonnen worden und so, die halt immer noch denken, ja, es kann nur sozusagen in diese Richtung besser gehen. Also Keir Starmer selber ist ja eben nicht besonders charismatischer Typ, ja, der ist so ein ganz solider Mensch, ist ein Anwalt, der kommt selber aus einer kleinen Kiste und hat sich hochgearbeitet und ist ein sehr, viele Leute werfen ihm vor, dass er eben so eine wahnsinnige Schlaftablette ist, aber manche sagen auch, das wollen jetzt die Engländer endlich mal eine Schlaftablette. Nach dem ganzen Wahnsinn.
Vielleicht jemand Starkes ins Außenministerium käme dort, könnten die dann doch nochmal in Richtung EU-Annäherung.
Ja, das ist ich weiß gar nicht, wie weit das eine Außenministeriumsfrage ist, aber es ist, ich meine, sie werden es müssen irgendwie. Die Frage ist halt, da er jetzt selber noch so unnötigerweise solche Aussagen gemacht hat, direkt vor der Wahl.
Wie sie es verpacken, aber man weiß ja auch, ich denke, wenn man in der Politik ist, weiß man ja auch, dass eine Aussage ja eine gewisse Halbwertszeit hat, die meistens deutlich niedriger ist als von Cäsium oder Plutonium.
Ja, und es wurde auch schon gesagt, also, in der EU sind die jetzt auch nicht, sitzen die auch nicht wild da und sagen, wir wollen jetzt sofort mit euch morgen Verhandlungen anfangen. Aber so kleine Sachen wie zum Beispiel Studentenaustausch oder Zusammenarbeit bei Sicherheit und auch solche Sachen.
Und Single Market ist ja wirklich einfach, das verstehe ich überhaupt nicht, weil es wahrscheinlich natürlich die meisten Wähler, vielleicht ist es einfach dann zu komplex, ist das Thema, aber die wie man dieses Thema schon mal ausschließen kann, hätte er doch einfach nur nicht erwähnen müssen. Ja. Weil Single Market wäre ja schon schlau, wenn man sagt, okay, vielleicht
wenigstens das,
kriegen wir uns ja doch wieder da irgendwie ein.
Das Thema hätte er nicht erwähnen müssen. Nee, es ist erstaunlich und man fragt sich eben wirklich, war das irgendwie Murdoch, der gesagt hat, okay, du musst noch ein paar ganz klare Statements abgeben, damit du hier unsere Frontpage auch wirklich kriegst, also unsere Unterstützung. Ich meine, das weiß ich natürlich auch
nicht. Meinst du, dass solche Deals, ja.
Aber das heißt also schon, du hast es vorher erwähnt, dieser Titel, was heißt, wir brauchen jetzt einen neuen Trainer. Also das ist schon klar auch, dass man, das ist als Unterstützung jetzt
zu werten. Ja, das ist ja immer, das ist sozusagen traditionell. Man könnte sagen, das ist ja heute wurscht mit Social Media. Wen interessiert noch so eine Zeitung? Aber es ist in England sehr traditionell, zum Beispiel noch während John Major und nach Thatcher und so. Als Neil Kinnock noch der Anführer der Labour-Partei war, da gab es ein berühmtes Titelbild der Sun zum Beispiel, wenn Neil Kinnock gewinnen sollte, sagen, der Letzte, der Großbritannien verlässt, soll dann bitte das Licht ausmachen. Mhm. Ja, also Riesenseite. Und man nimmt schon an, dass die viel Einfluss haben auf, also zum Beispiel hatten damals, ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist.
Ja, naja, es ist ja letztlich auch so noch so ein bisschen, selbst wenn man jetzt nicht Zeitungen liest, man durch die Straße läuft, sieht man es halt, die Frontpage.
Ja,
ist
ja man
in
sieht's.
Den Kästen drin und das
doch,
macht
doch,
schon
man sieht es schon. Also es ist, ich wollte noch was anderes sagen. Letztes Mal haben wir ja gesagt, Wimbledon hat angefangen. Das stimmt auch, aber es war nur die Qualifying Rounds. Also nicht, dass uns das noch vorgeworfen wird.
Aber das ist zum Glück im Fußballding untergegangen.
Ja, aber da war nämlich, gibt es ja tatsächlich dann einen Terminkonflikt, was wir uns gar nicht vorstellen konnten. Aber es ist tatsächlich so, dass das Wimbledon-Finale am 14.07.
Echt?
Zusammenfällt mit dem EM-Finale. Und natürlich ist das Fußballfinale um 20 Uhr, also davon ausgehen, dass Wimbledon dann fertig ist, aber wir hatten ja auch schon Matches, gerade wenn es auch Regenunterbrechungen gibt. Ja. Theoretisch könnte das schon passieren und wenn dann vielleicht England im Finale
steht,
die sind noch drin im Wettbewerb.
Vielleicht sind die jetzt auch total animiert und so.
Animiert, oder auch nicht, man weiß es nicht, aber wahrscheinlich eher schon.
Ich denke auch eher schon.
Also das könnte tatsächlich zu einem Terminkonflikt
aber führen. Aber Fakt ist, dass jetzt gerade während der Podcast auf sein Ende zuläuft, diese Sonderausgabe, alle gerade sich bei Charles treffen auf ein was gibt's dann dazu?
Da einen guten Tee? Einen ganz guten Tee gibt's sicher. Und ein kleines
und
Biscuit.
Und Dutchie Originals, Biscuit. Oder?
Ja, Dutchie Originals.
Toast ohne Rand?
Nee, da gibt's nur. Oder ein Gurkensandwich kann's geben.
Gurkensandwich? Ohne
Rand, ja. Ach, da hätte ich auch Lust.
Ah, fein, ja. So und dann schnupfst du
aber stößt man auch noch an.
Noch nicht.
Und wird dann mit einem sehr, sehr alten Füller mit einem sehr, sehr tiefen Königsblau unterschrieben, die Entlassungsurkunde.
Der hoffentlich nicht kleckert,
ja. Mit einer Feder.
Ach, der kleckert der letztes Mal.
So eine Pfauenfeder.
Stimmt. Also das findet jetzt alles tatsächlich einfach heute statt.
Das findet heute statt und heute Nachmittag Friday ist, nee, den, heute Nachmittag ist Keir Starmer schon Prime Minister und muss schon mal ein bisschen loslegen. Also jetzt
Nix Wochenende.
Er hat allerdings schon Empörung ausgelöst, nicht bei den Wählern, aber bei den Tories, haben versucht, das für sich irgendwie zu vereinnahmen. Er hat nämlich gesagt letzte Woche, wenn er Premierminister ist, wird er schon noch Freitag irgendwann den Griffel weglegen, damit er so ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen kann, freitags. Oh. Ja. Und dann haben die natürlich gleich irgendwie Riesenkampagnen. Keir Starmer will immer nur pennen oder der wird nie available sein. Wenn eine Krise ist, dann wird er gerade irgendwie die Füße hochlegen. Das hat aber nicht so richtig geklappt, weil dann haben viele gesagt, nein, es ist doch nur gescheit, dass er halt am Freitagabend die Füße mal hochlegen will.
Mhm. Katzenfutter, ja.
Katzenfutter Stichwort. Natürlich auch, weil die Katze hat ja auch schon getweetet.
Ja, Larry, the Downing Street Cat, die hat am Tag vor der Wahl getweetet, jeder, der wählen will, soll bitte bedenken, dass er diese Katze, das ist, glaube ich, ein Kater, dass er als Kater ja dann die Wohnung teilen muss mit dem, der die Wahl gewinnt.
Aber
also daran soll man auch drüber nachdenken.
Als getweetet,
Also ich finde,
das hat getweetet. Ich habe mir gerade das Verb jetzt heißt. Da sagt
ge-ext.
Man
ex-t,
aber das ist
nee,
doch blöd.
Ich denke überhaupt nicht dran. Ich sage getweetet.
Wirklich, bleibt ihr da stehen.
Du kannst auch den Buchstaben X dir überhaupt nicht.
Ja, aber was heißt
denn ge-ext? Haben.
Also das ist ja irgendwie auch total
das
doof.
Das ist halt so, ist ja auch
mal. Der hat jedenfalls getweetet. Mhm.
Er hat getweetet, wobei Katzen ja eher miauen. Ja. Aber das ist ja auch interessant, dass der gehört eben zum Inventar, so in dem Fall zum lebenden Inventar und bleibt
auch
erhalten.
Da, ja. Mhm. Der hat ja auch so ein kleines Pult und so, das habe ich euch ja schon mal erzählt.
Ja, stimmt.
Oder? Der hat so ein ganz kleines Pult wie der Premierminister und manchmal stellen das halt, da warten ja immer Journalisten und Kameraleute und so und die sind, dann machen sie halt, hoffen, dass der sich da dahinter setzt und dann wird das irgendwie.
Ach, wie toll. Also das werden wir jetzt noch viel BBC schauen heute.
Ja, und ich muss sagen, wir können jetzt hier auch noch mit einer offenen Frage dieses Programm bitte, beenden.
Selbstverständlich.
Weil ist das jetzt ein Zeichen, dass zum Beispiel hat Großbritannien sozusagen den Peak Idiocy überschritten? Sind die jetzt weiter schon als zum Beispiel wir? Wir sind ja noch auf unserem Weg zur Peak Idiocy hier in unserem Land. Sind die jetzt wieder auf einem besseren Weg oder vielleicht auch nicht, wenn Reform eben doch so viel Stimmen gewonnen hat und wenn das wirklich klappt, was meiner Meinung nach Nigel Farages Plan sein muss, dass er der neue Tory-Leader wird? Ja. Und werden die dann, wie wird das sein?
Bei der nächsten Wahl dann, aber jetzt erstmal kann man schon davon ausgehen, dass wir jetzt mal.
Ich glaube auch, dass die Lib Dems so viel gewonnen haben, ist auch ein Zeichen, also das ist ja echt eine pro-europäische Wahl, wenn du Lib Dem, und die haben wahnsinnig dazu gewonnen. Und bei Labour, die haben sicher einiges abgeben müssen an die Lib Dems, weil sie halt sich da nicht positioniert haben und so. Also
das englische Parlament
ist interessant.
Wird spannend.
Aber das ist eben diese Grundfrage, ist eben tatsächlich interessant.
Könnte auch sein, dass die Tories jetzt eben nicht sagen, wir werden radikal, sondern wir sagen, wir Tories machen jetzt erstmal ein bisschen Soul-Searching und überlegen uns und dann kommen wir raus und sagen, wir sind dafür, dass wir der EU wieder beitreten. Weil dann sind sie nämlich wieder eine echte Opposition zur Labour-Partei.
Spannend.
Wäre natürlich auch wieder so ein Thema, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Aber,
ja, klar. Aber das scheint ja niemand zu interessieren.
Interessiert ja auch niemanden. Das kennen wir hier auch bei uns.
Ja, ja, stark. Also diese Folge
top aktuell. Also man kann jetzt empfehlen, jetzt auch nochmal so ein bisschen reinzuschauen und dann natürlich ins Finale, das vorgezogene Finale der Fußball-Europameisterschaft reinzuschauen.
Heute, oder was?
also es ist tatsächlich heute mal doch relativ tagesaktuell und
dürfen wir auch sein, ja. Schinken, Toast, ich was? Meine Gurkentoast wird es nicht geben heute Mittag.
Schinken-Käse-Toast.
Man merkt, mit leerem Magen soll man
eigentlich Podcasten. Nicht mehr ins Mikrofon sprechen, sonst esse ich es nämlich gleich auch auf.
Peter, vielen Dank für diese wirklich fast live aus Downing Street Insights. Und wie ich auch gelernt habe, ist Nummer 11 größer als Nummer 10.
Ja.
Und also bei Downing Street bitte immer ein Auge drauf.
In diesem Sinne, schönes Wochenende.
Long live the King. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.